Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Hallo zusammen, auch von mir hier vorne. Schön, dass du hier bist. Wir sind mittendrin in Nehemia. Darf ich fragen, wer letzte Woche da war zufällig? Outet euch mal, damit ich weiß, alles klar. Nehemia ist ein sehr spannendes Buch. Es handelt davon, wie Gott mit seinem Volk Jerusalem wieder aufbaut und dazu ganz starke Männer benutzt, unter anderem Esra, unter anderem Nehemia. Und das ganze Buch handelt von einer Person, die hört, dass die Stadtmauern Jerusalems brach liegen. Und da ganz kurz als Hintergrundinformation, Juda damals wurde überrannt, wurde wirklich niedergemacht, es blieb nichts davon übrig, das Volk wurde verschleppt, musste quasi deportiert werden und wurde überall in anderen Ländern verteilt. Und Nehemia war bei diesem König, hat diese Nachricht gehört, dass nach 150 Jahren die Mauer immer noch niederliegt und ihn hat das beschäftigt und ihn hat das nicht losgelassen. Er war betroffen davon, so ähnlich wie Roland gerade in dem Interview betroffen ist, dass es Kinder gibt, die wirklich in Armut leben und in Slums leben. Und wer das mal gesehen hat, der weiß, was das wirklich bedeutet und wie schlimm das ist. Und so hat Nehemia das mit dieser Mauer für sich empfunden, weil das ist jetzt nicht nur eine Mauer, ja. Also es geht nicht darum, irgendwie, dass er jetzt Mauern toll fand, sondern es symbolisiert ja etwas. Da ist eine Stadt, die ist quasi bloßgestellt vor allen Feinden. Sie bietet keinen Schutz, auch nicht für die umliegenden Dörfer. Sprich, alle Israeliten, die da wohnen, waren ständig den Angriffen der Feinden ausgesetzt, die häufig waren und sie hatten keinen Schutz. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, in so einem Zustand zu leben. Fällt uns schwer, weil es uns sehr gut geht hier. Aber das ist das, was da passiert ist. Und Nehemia bricht das Herz und er betet darüber. Nehemia betet, wenn ihm Not begegnet, was ist, was wir wirklich lernen sollten und können von Nehemia. Und dann passiert Folgendes, und davon handelt im Endeffekt das ganze Buch Nehemia. Gott schenkt Nehemia eine Vision, Gott schenkt ihm einen Auftrag, Gott schenkt ihm ein Anliegen und sagt zu ihm, geh und richte das, ja, bring das in Ordnung, bau diese Mauer auf. Und Nehemia macht das, er wagt die ersten Schritte, Gott segnet das, Gott bestätigt das, was er zu ihm gesprochen hat, was ihm aufs Herz gelegt hat. Nehemia zieht los, kommt nach Jerusalem und das haben wir letzte Woche gehört, er schaut alles an, beratschlagt sich dann mit den führenden Leuten, lädt das Volk ein und sagt, Leute, lass uns diese Mauer aufbauen. Und dann geben die alle zusammen, Hand in Hand, richtig Gas und trotz aller Widerstände zum Trotz, auf die wir auch gleich kommen werden, bauen die diese Mauer in 52 Tagen wieder auf. Wow. Das passiert, weil ein Mann Gottes Verheißung und Gottes Vision und Gottes Auftrag ernst nimmt, aber auch, und das ist mir ganz wichtig, weil ein ganzes Volk Ja sagt und mit anpackt, auf Lebensgefahr hin sogar. Fast 2500 Jahre später, was machen wir mit so einem Buch Nehemia? Wir können ganz viel persönlich davon abgreifen, wir kriegen ganz viele Leiterschaftsprinzipien von Nehemia, die wir lernen können, aber ich glaube, das Buch zielt noch auf viel mehr drauf ab. Dass Jerusalem wieder aufgebaut wurde, der Tempel und die Mauern und die Stadt, das war ein ganz wichtiger Meilenstein in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Das war wichtig, damit das Volk wieder als Volk eine Identifikation hatte, woraus dann Jesus kommen konnte. Und das hat die Weltgeschichte beeinflusst bis heute und in alle Ewigkeit. Und deswegen ist dieser Mauerbau und auch das, was mit Esra und Nehemia generell geschieht in diesem Buch, das ist ein Zeichen für uns auch der Gemeinde. Gott schickt einen Mann, gibt ihm eine Vision und ein ganzes Volk sagt Ja dazu und sie bauen zusammen Jerusalem auf. Genauso ist Jesus gekommen, unser Haupt, und er gibt uns den Auftrag und die Vision, baut Gemeinde und wir sind alle Teil davon. Und es ist unser Auftrag, Gemeinde zu bauen, hier in Wiedenest. Und so möchte ich dieses Buch verstehen, nicht als einen persönlichen Aufruf, sein cooler Leiter wie Nehemia, sondern als ein Kollektiv, als eine Ermutigung an uns hier in Wiedenest, als gesamte Gemeinde, Reich Gottes zu bauen. Darauf zielt das Buch ab, unter anderem. Und als ich mich vorbereitet habe, hat mich ein Thema besonders irgendwie, ja, zum Teil betroffen gemacht, zum Teil hat Gott es mir wirklich aufs Herz gelegt. Da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Und in der Vorbereitung, wie das so ist, guckt man ja auch mal ein bisschen über den Tellerrand, was so andere Prediger schon Kluges über diesen Text geschrieben oder gesagt haben. Und dann bin ich auf eine Predigt gestoßen von Philipp Bartholomä. Der war letztes Jahr auf der FIUCO Hauptredner, manche kennen ihn, die da waren. Und die Predigt war fast eins zu eins das, was mir auf dem Herzen lag, was ich sagen wollte. Deswegen sind bestimmte Parallelen ganz bewusst auch. Und ich sage das hier, um ihm die Credits dafür zu geben. Nehemia fängt an in Kapitel 1, total spannend, geht rüber zu Kapitel 2 und wenn ihr die Hausaufgaben gemacht habt, habt ihr ja alle Nehemia schon gelesen. Gehe ich einfach mal von aus. Und dann kommt Kapitel 3, bevor Kapitel 4 kommt logischerweise. Und Kapitel 3 möchte ich jetzt mal vorlesen ab Vers 1. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt es bitte auf. Wenn ihr eine Handy-App mit Bibel habt, das ist okay, holt euer Handy, solange ihr nicht Facebook checkt, aber müsst ihr verantworten. Der oberste Priester Eliashib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weiten es und setzten die Torflügel ein. Sie weiten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der 100 und zum Hananel-Turm. Die Einwohner von Jericho bauten den daran anschließenden Mauerabschnitt wieder auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe Senaa baute das Fischtor wieder auf. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherung an. Meremot, der Sohn von Uria und Enkel von Koz, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Meschulam, der Sohn von Becha und Enkel von Meschesabel, instand. Am nächsten Abschnitt arbeitete Zadok, der Sohn von Baana. Kennt ihr noch? Die Einwohner von Tekoa besserten den anschließenden Mauerabschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde. Luther übersetzt das, die Angesehenen oder Vornehmen, die beugten nicht ihren Nacken zum Dienst für den Herrn. Jojaja, der Sohn von Peseach, und Meschulam, der Sohn von Besodia, setzten das Jeschana-Tor in Stand. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherung an. Und so weiter. Ich erspare euch die nächsten 30 Verse. Warum, habe ich mich gefragt, steht Kapitel 3 in Nehemia. Wir haben Kapitel 1, wir haben Kapitel 2, der Mauerbau nimmt Fahrt auf, Nehemia ruft auf, dass wir gewinnt, wir letzte Woche vom Fight gehört haben und dann ist diese ellenlange Liste an Namen und die einzelnen Mauerabschnitte, wer wo baut. Und zum einen ist es, glaube ich, weil das zeigen soll, wie klug Nehemia ist, ne, dass er die Leute gut einordnet und so, ne, zuweist. Aber ich glaube, dass viel mehr, dass Gott das aufschreibt, weil er diesen Menschen Ehre geben möchte. Ja, da sind Menschen, die erklären sich bereit, mit anzupacken und die Mauer mit aufzubauen. Das sind viele. Das sind viele, viele, viele Menschen. Und Gott spart nicht am Platz in seiner Bibel, ja, 32 Verse lang diese Menschen zu betonen, diese Menschen zu erwähnen, zu sagen, wo sie gebaut haben, ihnen Ehre zu geben. Und das finde ich stark. Und ich glaube, das ist auch wirklich Gottes Charakter. Ich glaube, dass Gott Menschen, die sich in sein Reich investieren, dass er die sieht, dass er sie ehrt und dass er sie segnet. Und das kommt hier ganz stark in Nehemia durch. Und deswegen ist Nehemia auch keine One-Man-Show von einem Mann, der stark vorangeht, sondern es ist ein Buch über das Volk Israel, das zusammen sich eins macht und Israel wieder aufbaut. Und die werden hier alle namentlich genannt und gewertschätzt. Und ich glaube, dass Gott dir das heute Morgen auch sagen möchte. Gott sieht, was du tust in seinem Reich. Gott sieht, wo du dich einbringst. Gott sieht alles, was du tust, so klein oder groß es auch ist. Gott sieht das. Und Gott dankt dir dafür und ehrt dich dafür und wird dich dafür segnen. Und in Hebräer 10, Vers 6 steht, dass denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Und Gottes Versprechen ist hier, er sieht dich und er freut sich und er wird es nicht vergessen, was du in sein Reich investierst. Ist schön, oder? Gott sieht dich. Und ich träume von einer Gemeinde, ich wünsche mir eine Gemeinde, wo auch die Leiterschaft das sehen würde und viel mehr sich bedanken würde, das viel mehr wertschätzen würde. Aber ich glaube auch, dass man manchen Mitarbeitern gar nicht genug danken kann, so viel wie die sich investieren. Und ich glaube auch, dass man als Leiter gar nicht jeden sehen kann, der alles macht. Also ich bin selber Leiter, manchmal kriege ich Sachen nicht mal mit. Und trotzdem haben diese Mitarbeiter Dank verdient. Nicht, ich träume von einer Gemeinde, wo das natürlich wird, wo wirklich Wertschätzung und Lob und Dank da ist. Ich glaube, unsere Gemeinde ist auf einem guten Weg, aber da ist immer Luft nach oben, keine Frage. Und jetzt erst am Freitag im Fritz, das ist unser Jugendgottesdienst hier in der Gemeinde, habe ich mit jemandem gesprochen und habe da mitgekriegt, was der Freitag für Freitag macht und ich hatte keine Ahnung. Und ich dachte, wow, krass. Und das ist voll der wichtige Punkt. Und ich habe mich einfach bedankt, ne? Und gleichzeitig hat es mir wieder gezeigt, wie viele Leute im Verborgenen mitarbeiten. Und das ist nochmal meine Ermutigung an euch. Gott sieht das und Gott belohnt das und Gott wird das nicht vergessen. Und mein Wunsch auch ist, dass wir eine Gemeinde sind, die den Fokus auch auf Gott legt und davon Lob und Dank annimmt und nicht enttäuscht ist, wenn es die Leiter mal vergessen oder nicht gleich sehen, weil unsere Ausrichtung ist ja auf Jesus und auf Gott. Was ich spannend finde, ist auch an dieser Auflistung, auch wenn man später in das Buch schaut, wer alles mit anpackt. Ja, also wir lesen jetzt nicht, und der Maurermeister Zephania macht das, und der Maurermeister Zedok, und da ist ein Maurermeister, ja, und das geht so easy, locker, flocker, mache ich mal eine Mauer. Das sind Priester, das sind Salbenmischer, das sind Leute, die haben davon keine Ahnung. Und sie setzen sich trotzdem ein. Und das ist ein weiterer Punkt, warum ich diese Verse, die mir so aufs Herz gekommen sind, ist, wir alle haben unterschiedlichen Gaben. Wir alle haben Gaben, die so unterschiedlich sind. Und ich möchte und wünsche mir so sehr, dass du nicht gering von deinen Gaben denkst. Ja, vielleicht bist du kein Prediger, vielleicht bist du kein Worshipleiter, wie die ganze Glasberg-Familie gleich, so viel auf einmal, ja. Aber du hast Gaben. Du hast Gaben und die kannst du einsetzen. Und gleichzeitig verhehlt der Text es aber auch nicht, dass Menschen ihre Herausforderungen haben, dass Menschen ihre Lebensumstände haben, dass Menschen ihre Limits haben. Später werden wir das sehen, wie die umliegenden Familien von den Dörfern kommen und sagen, hey, warum baut ihr hier die Mauern? Lasst uns schutzlos in unseren Dörfern. Überall sind Feinde. Warum macht ihr das? Und die Menschen, die geben im Endeffekt aufs Ganze, ja, setzen ihr Leben aufs Spiel, um Jerusalem aufzubauen. Und genauso ist Gottes Wunsch für uns, dass wir uns in sein Reich einsetzen. Und nochmal, ich habe meine Limits und du hast deine Limits. Jeder von uns ist vielleicht mit Situationen herausgefordert und Gott schenkt manche Umstände, die wir nicht verstehen und nicht akzeptieren. Und trotzdem ist die Frage an dich heute Morgen, auch an mich, wo setzt du dich ein? Wo kannst du dich einsetzen? Überleg mal drüber nach, also denk mal drüber nach. Was auch in dem Text ist, was ich interessant finde, und das habe ich eben von Philipp, diese Idee, aber den fand ich schön. Stell dir mal vor, Gott würde dieses Buch Nehemia über Wiedenest schreiben. Stell dir mal vor, das heißt nicht Nehemia, sondern das heißt Wiedenest. Und dann kommen wir zu Kapitel 3 und dann stehen da all diese Namen von den ganzen Gläubigen und Männern und Frauen, die mit angepackt haben. Und ich habe gedacht, wow, ich würde mir wünschen, dass unsere Namen auf dieser Liste stehen. Ja, Veit, der schon viele Jahre hier Ältester ist und jetzt angestellt ist, Regina, die seit Jahren hier treu mitarbeitet, Markus und Christian und all eure Namen, ja, die würden auf dieser Liste stehen. Das ist ein schöner Gedanke, oder? Dass Gott euch ehren würde und sagen würde, ihr habt im Reich Gottes gebaut. Und wisst ihr, Wiedenest, unsere Gemeinde, die schon 100 Jahre alt fast. Ja, in 6 Jahren feiern wir 100-Jähriges. Und ich glaube, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Und ich glaube, dass Gott noch lange nicht am Ende ist mit dieser Gemeinde und noch viel, viel, viel mehr hier tun möchte. Uns noch viel mehr zum Segen gebrauchen möchte und hier Gemeinde mit uns bauen möchte, Reich Gottes. Und meine Frage ist, und mein Wunsch ist, stehst du auf dieser Liste? Weil in Vers 5b, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, da steht, dass die vornehmen Männer der Stadt sich weigerten, die Arbeit aufzunehmen. Ja, die Angesehenen, die beugten nicht ihren Nacken unter den Dienst. Mir ist es nochmal wichtig zu sagen, es soll jetzt auch gar nicht manipulativ oder ein schlechtes Gewissen wecken. Aber meine Frage ist, wo bringst du dich ein in das Reich Gottes? Und wo denkst du vielleicht, dass es schwierig ist, dass du keine Zeit hast, dass du keine Kraft hast, dass du zu harte Umstände hast? Dann möchte ich einfach ermutigen, einfach mal Gott zu fragen, ob da nicht doch was drin ist. Weil ich würde mir wünschen, dass nicht viele von uns auf dieser namenslosen Liste stehen von Leuten, die sich zu schade waren, ins Reich Gottes zu investieren, die andere Prioritäten hatten, die vielleicht dachten, ich muss erstmal mein Leben auf die Kette kriegen, bevor ich was mache. Ich glaube auch, dass hier jetzt nicht viele sitzen, die so denken oder so sind. Ich glaube, dass viele von uns hier wirklich engagieren. Von vielen weiß ich das auch. Aber meine Frage ist, auf welcher Liste stehst du? Und jetzt ist, wenn man sowas sagt von vorne, immer schlimm, ja, weil man spricht immer die Falschen an und die, die schon viel machen, die hören das auf dem falschen Ohr und die, die nichts machen, denken, oh, mich meint er bestimmt nicht. Ja, es ist immer herausfordernd, deswegen möchte ich es nochmal betonen. Ich sag das nicht, um jetzt hier ein schlechtes Gewissen zu machen oder sonst was. Ja, ich träume von der Gemeinde, wo Menschen mitarbeiten, weil sie begeistert sind von Jesus und nicht, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Ich träume von Leuten, die Worship machen, die Technik machen, die Stühle stellen mit einem Lächeln auf dem Gesicht, nur weil die Jesus lieben und nicht, weil die irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie es nicht tun oder irgendwie denken, da ist Druck von der Leitung. Das ist nicht die Gemeinde, die ich mir wünsche. Ich wünsche mir eine Gemeinde, die das versteht, dass Jesus, der Sohn Gottes war, auch sich nicht zu schade war anzupacken. Ja, Jesus hat das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. Er ist den Tod gestorben, den wir verdient haben, um für unsere Sünde zu zahlen. Und Jesus ist auferstanden, damit wir ewiges Leben in aller Ewigkeit haben. Das ist doch unser Fokus. Und ich träume von einer Gemeinde, die so auf Jesus ausgerichtet ist, dass sie ihn als Vorbild nimmt. Und dass sie sagt, ich pack mit an, ich stehe in diesen Riss, ich bin dabei, ich baue die Mauer auf. Ja, das darf man in Deutschland nicht sagen. Ihr versteht, was ich meine? Eine Gemeinde, die begeistert ist und aus Dankbarkeit für das, was Jesus für dich gemacht hat, sagt, ich will alles zurückgeben. Und aus dieser Motivation hier mit uns Gemeinde baut und auf dieser Liste steht, wenn Gott mal dieses Buch schreibt, überwiesen ist. Was wahrscheinlich macht, weil unsere Tage im Buch aufgeschrieben sind. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist mein Wunsch von uns als Gemeinde, dass wir vorangehen. Und heute wird es ganz stark um Vision gehen. Ja, und der erste Punkt, der war gerade Vision, die erreicht man gemeinsam. Und das ist eine ganz starke Brücke zuletzt mal von Veits Input, dass wir gewinnt. Und ich möchte es auch nochmal betonen, ich weiß, dass wir alle unsere Grenzen und Limits haben. Aber ich glaube, dass es wert ist, ins Reich Gottes zu investieren. Und ich wünsche mir und ich träume von einer Gemeinde, wo jeder Einzelne Matthäus 6,33 lebt. Ich aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes und vertraue dann darauf, dass Gott sich um alles andere kümmert. Und das war mein Wunsch als Gemeinde. Und warum sage ich das auch so stark und warum ist es mir so ein Anliegen? Erstens, weil Nehemia voll darauf abzielt und wir gerade mitten in dieser Predigtreihe sind. Und zum anderen, weil wir als Gemeinde, ja, ich weiß nicht, jeder, der Mitglied ist, hat gerade diesen Brief heute Morgen bekommen. Wir als Gemeinde, wir wollen auch vorangehen. Wir haben Vision. Wir wünschen uns, Wiedenes zu erreichen. Wir wünschen uns, Menschen mit der guten Nachricht zu erreichen. Wir wünschen uns, Nöten zu begegnen. Wir wünschen uns, einsamen Menschen zu begegnen. Wir haben Pläne, wir haben große Ideen. Wir wollen was mit dem Fahrradweg machen. Wir wollen am Gebäude was verändern. Wir haben Vision als Gemeinde. Aber so eine Vision, die machen nicht zwei oder drei Hauptamtliche, ja? Die setzen das nicht um. Das seid ihr, das sind wir. Und Nehemia ermutigt uns, Gott ermutigt uns, mit anzupacken. Auch über Grenzen mal hinauszugehen und zu wissen, dass es sich lohnt, was eine Investition ins Reich Gottes ist. Deswegen steht hier, glaube ich, Kapitel 3 Nehemia. Es ist aber so, dass wann immer man eine Vision hat, wann immer man vorangehen möchte, sei es als Gemeinde oder auch persönlich, ja. Ich glaube, dass Gott immer wieder uns auch persönlich was aufs Herz legt, wo wir alles geben möchten, wo wir einen Traum haben, der vielleicht zu groß für uns ist, wie Roland, ja, der jetzt 10.000 Euro organisieren muss, um da mitlaufen zu dürfen. Ich glaube, Gott schenkt uns immer wieder Dinge aufs Herz, wo wir was verändern wollen und können. Und ich glaube, wann immer sowas passiert, kommt automatisch Kritik. Und ich rede jetzt von negativen Kritik, ja. Ich rede nicht von positiver, mach mal was besser, sondern von negativen Kritik und immer wieder Anfeindung. Und das sind meine nächsten zwei Punkte. Eine Vision wird immer attackiert werden, eine Vision wird immer kritisiert werden, eine Vision wird immer attackiert werden. Und dazu möchte ich jetzt mal gleich mit euch ab Vers 33 lesen. Aber vorweg, ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, der eine Vision hatte. Die mindestens zwei Hauptprobleme bei einer Vision, egal in welche Richtung sie gehen, haben zwei, ich nenne es mal vorsichtig, Probleme oder Punkte, warum sie auch immer wieder Kritik ausgesetzt werden. Und zwar ist der erste Punkt eine Vision, ja, ein Wunsch, ein Auftrag Gottes, der zielt eigentlich fast immer auf Veränderung ab. Ja, das ist ja schon, das liegt in der Natur der Sache. Eine Vision schaut nach vorne und sagt, wo wir jetzt sind, das ist nicht genug, wir wollen weiter. Das bedeutet Veränderung. Und das ist das erste Problem mit Vision. Alle, die Veränderung nicht mögen, die tun sich schwer damit. Und von denen wird auch oft zuerst Kritik geäußert. Also Veränderung, nö, das mag ich nicht so. Kennt ihr vielleicht. Und das zweite ist, das sind da wird so die Realität hinterfragt. Und ich bin mir sicher, das kennt ihr alle. Wann immer man mit einer neuen Idee kommt, sei es als Gemeinde, wir wollen irgendwie was Neues bauen oder größer werden, sei es persönlich, du willst einen Muskathlon laufen, ja, da kommt immer diese typische Wie-Frage. Ja, wie willst du das machen? Wie willst du dieses Problem lösen, was auf dich zukommt? Wie willst du das bezahlen? Wie willst du Menschen dafür begeistern? Wie soll das funktionieren mit deinem Alltag? Wie soll das funktionieren mit deinem Job? Und je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr Wie-Fragen, ja, die stapeln sich regelrecht auf und die ersticken so eine Vision gerne mal im Keim. Und das Gleiche, das erlebt eben Nehemia. Und damit möchte ich jetzt in Vers 33 einsteigen. Kapitel 3, Vers 33. Als Sanballat hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Sanballat ist einer der Feinde von Israel. Er machte sich über uns Juden lustig und sagte in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria: Was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen sie wirklich, sie könnten es schaffen? Oder glauben sie, dass ihre Opfer etwas bewirken? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruinen zu neuem Leben erwecken. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und fügte hinzu: Sie sollen nur bauen. Wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen. Ja, Tobias ist so der typische Nachäffer, so, der sich an den großen Sanballat dranhängt. Kritik. Israel ist dabei, sie fangen an, die Mauer aufzubauen. Das erste, was passiert bei einer großen Vision, ist Kritik. Ja, Visionen ziehen das magisch an. Und die Kritik, die wir hier sehen, sind genau diese zwei Dinge. Das erste ist, es zieht ganz stark auf den Charakter ab der Person. In diesem Fall in Nehemia und der ganzen Juden. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die erste Frage ist, beziehungsweise die zweite, was bilden sich diese Juden eigentlich ein? Was denken die eigentlich von sich? Wer sind die denn? Was bilden die sich ein, jetzt wieder eine Stadt aufzubauen für sich? Und ich glaube, wann immer man als Gemeinde oder auch persönlich was von Gott aufs Herz bekommen hat und anfängt, sich mutig traut, das zu äußern, dann passiert immer das. Es wird immer kritisiert. Und ganz oft zuerst der Charakter von dieser Person nach dem Motto, hey, was du da gerade vorhast, ist doch eine Nummer zu groß für dich. Das machst du doch nur für dein Ego. Hier Muskaton rennen, das machst du doch nur, um dir was zu beweisen, oder? Mal ganz ehrlich. So, das andere ist doch nebensächlich. Oder als Gemeinde, ihr wollt wachsen, wofür denn? Will der Pastor sich hier so ein Denkmal setzen oder was ist die Sache? Kennt ihr das? Kommt euch das vielleicht ein bisschen bekannt vor? Ja, wo immer wieder kritisiert wird. Das Problem ist, eine Vision ist ja immer größer als das, was man erreichen kann. Sonst wäre es keine Vision, vor allem nicht eine von Gott. Und das macht Sanballat hier auch, ja. Was bilden sich diese Juden eigentlich ein? Wer denken die denn, dass sie sind? Und das zweite ist die Realisierbarkeit. Wie wollt ihr das denn machen? Wollt ihr verbrannte Steine zum Leben erwecken? Ja, die Mauern wurden eingerissen, verbrannt. Die Steine waren aus einem Material, die Feuer nicht so gut aushalten. Die werden dadurch instabil. Tobias sagt auch, wie wollt ihr das denn machen? Ihr habt keine Ahnung vom Mauerbauen. Wenn dann ein Fuchs drauf springt, wird das alles einstürzen. Ja, die machen sich lustig, sie kritisieren und sie fragen die Israeliten, wie die das denn bitte schön hinkriegen sollen. Und eine Vision wird immer Kritik hervorrufen. Wann immer du ernsthaft was vorhast, wird es immer die Leute geben, die nicht darauf vorbereitet sind, dass du Veränderungen willst, und die nicht darauf vorbereitet sind, dass sowas wirklich passieren könnte. Und sie werden dich fragen, wie willst du das machen? Wie soll das funktionieren? Die Frage ist, wie gehst du mit so Kritik um, wenn es geht? Weil oft ist ja, und das ist das Herausforderndste, finde ich, hier ist es so, ja, das ist der Feind. Das ist ganz klar, es ist der Feind. Da kommt der Kritik her, die trotzdem sehr ernst zu nehmen ist, wie wir gleich sehen werden. Aber oft bei uns ist es doch so, wenn wir das versuchen zu übertragen, wo kommt denn unsere Kritik her, wenn wir Gas geben wollen für Jesus, wenn wir vorangehen wollen? Ich glaube, das ist oft in der eigenen Familie, fängt es schon an. Ich weiß, wir haben auch einige davon hier in der Gemeinde, es gibt Menschen in der Familie, die fangen an Jesus zu glauben, die wollen vorangehen, ja, die wollen richtig Gas geben, die entscheiden sich, okay, ich möchte Jesus mein Leben wirklich hingeben, ich möchte leidenschaftlich nachfolgen. Und dann sind es oft Familienangehörige, die das nicht verstehen, die das hinterfragen, die denken, hey, bist du nicht ein bisschen krass, ein bisschen extrem, kannst du nicht ein bisschen gemäßigter werden? So, ich meine, Sonntag, Gemeinde reicht doch, muss jetzt noch zum Gebetsabend gehen und dann noch zu diesem Gemeindeseminarveranstaltung und dann noch das, ist überhaupt noch Zeit für uns? Und übrigens, unsere Werte, du redest jetzt von Mission, also wir finden es eigentlich eher cool, du baust ein Haus und Familie und hast ein paar Sicherheiten. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber oft kommt Kritik aus den eigenen Reihen, auch bei uns Christen. Ich habe das immer wieder erlebt selber, aber auch bei anderen, gerade wenn jemand so anfängt neu an Jesus zu glauben, ja, dann haben die oft so ein Feuer, dann sind die so richtig leidenschaftlich. Manchmal ist es auch bei anderen Leuten, die schon länger dabei sind, ja, du redest mit denen, plötzlich merkst du, boah, was geht denn bei denen, weil die plötzlich wieder so eine richtige Liebe zu Jesus entwickeln und voll Gas geben. Und ich glaube, dass Christen sowas ganz schnell kritisieren und das ist traurig. Und ich glaube, das liegt daran, weil wir so ein Feuer verloren haben. Also nicht jeder von uns, ja, aber ich merke das manchmal auch bei mir, wenn jemand kommt, gerade in der Jugend, der dann voll Gas geben will, denke ich so, ja, ist Lusche, ja, so in 2-3 Jahren wird schon wieder alles gemäßigt und so, das ist voll schade, sowas sollen wir nicht machen. Ich glaube, das passiert ganz schnell, ich glaube, das ist vor allem, weil wir neidisch sind und dann gießen wir so einen großen Eimer Wasser darüber aus und nennen das auch noch Verstand oder hier Verantwortung. Visionen werden Kritik hervorrufen, was machen wir mit Visionen? Visionen müssen deswegen geschützt werden. Und damit komme ich zum letzten Punkt. In Nehemia erleben wir, wie es nicht nur bei der Kritik und dem Spott bleibt, sondern wir erleben, wie Sanballat sich mit Tobia, den Adomitern und allen zusammenrauft und Israel angreifen möchte, wirklich attackieren möchte. Ja, da geht es jetzt plötzlich nicht mehr um ein bisschen Spott, wo Nehemia mit Gebet und Ermutigung dagegen hält, sondern es geht jetzt wirklich ums Leben. Und ich glaube, bei uns ist das auch so. Wenn wir eine Vision haben, das Erste, was oft passiert, ist Kritik. Wenn wir dann anfangen, wirklich Gas zu geben, wirklich in diese Richtung zu laufen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, sei es zu Jugend einer Mission zu gehen, sei es so einen Marathon zu laufen, sei es als Gemeinde voranzugehen, werden wir irgendwann auf Widerstände treffen. Das ist leider so, weil, und das sagt Paulus in Epheser 6, wir als Christen nicht nur gegen Fleisch und Blut kämpfen, nicht nur gegen Mächte dieser Welt, sondern sondern auch gegen den Widersacher des Gottes. Und es muss uns bewusst sein, wann immer wir als Gemeinde vorangehen wollen, werden wir das merken, aber auch persönlich, es wird Widerstand kommen. Und der kann teilweise ganz schön heftig sein, teilweise merken wir ihn vielleicht nicht so schnell. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Und Nehemia macht Folgendes, und das hat die Regina schon am Anfang so schön gesagt, er betet. Das ist das allererste, er betet. Dann macht er aber was Zweites, was ganz wesentlich ist, und das möchte ich noch eben nur vorlesen. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, also ringsherum um Israel kommen sie alle, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begann, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. In dieser gefährlichen Lage, ich habe ein paar Verse übersprungen, zu Vers 8, trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk, habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und euren Besitz. Nehemia macht zwei, beziehungsweise drei ganz starke Sachen. Das erste ist, er betet. Ja, wann immer Herausforderungen in unser Alltag kommen, wann immer wir herausgefordert in unserer Nachfolge, beten wir. Ja, das ist das Erste. Und dann, das Zweite ist genauso wichtig. Wir müssen uns wieder an Gott besinnen. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, wie groß Gott ist, wer Gott ist, was er gemacht hat und vor allem auch daran, was Gott gesagt hat. Warum wollen wir als Gemeinde Wiedenes nach 100 Jahren nicht sagen, ja, reicht jetzt, mach mal die Türen zu? Ja, warum nicht? Weil Gott gesprochen hat, er möchte hier sein Reich bauen mit uns. Deswegen werden wir weitergehen. Wenn Gott dir persönlich was aufs Herz gelegt hat und das wirklich, du merkst, dass du damit kämpfst und es nicht vorangeht, dann erinnere dich daran zurück, warum Gott dir das aufs Herz gelegt hat und lass es wieder neu dich ermutigen. Erinnere dich, wer Gott ist und was er mit dir vorhat. Und das Dritte ist, Nehemia stellt Wachen auf. Und das sieht man so schön auf diesem Bild, ja. Nehemia lässt nicht die Arbeiter alles niederlegen und sagt, oh, wir haben jetzt Angst, wir müssen uns verteidigen, sondern sie bauen mächtig weiter, aber sie haben auch, er ist auch weise und stellt Wachen auf zum Schutz. Und die stehen da mit Schild und mit Spieß und mit Speer und sie verteidigen und sind bereit, alles zu geben, um diese Vision, um diesen Bau zum Ende zu bringen. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Eine Vision wird immer wieder attackiert werden und es ist unsere Verantwortung, dass sie nicht erlischt in uns. Ja, Gott schenkt uns ja nicht umsonst was, sondern Gott schenkt uns was, weil er uns zutraut, sein Reich zu bauen. Und ich weiß, dass hier einige sind, die haben Visionen von Gott, die haben ein großes Anliegen von Gott und ich möchte dich heute ermutigen. Egal, wie kritisiert oder ausgelacht du wurdest, egal wie sehr die Umstände das gerade zu verhindern scheinen, ich möchte dich ermutigen, bete, schau auf Gott und lass nicht zu, dass das in dir erstickt wird, dieser Wunsch und diese Vision. Und ich glaube, dazu ermutigt dieses Buch. Und ich glaube, dazu brauchen wir auch als Gemeinde. Jan Roland, ich finde es cool, dass hier Raum ist, dass er erzählen kann, wie er das machen möchte. Und er bittet um Ermutigung. Ja? Das heißt, wenn du ihn siehst im Winter, dann sag ihm so, Fahrrad fahren, ja, das hilft ihm. Und so gibt es auch noch viel mehr. Vielleicht hast du den Wunsch, was in Wiedenes zu erreichen. Vielleicht hast du den Wunsch, hier im Fahrradweg, was die Gemeinde vorhat, zu unterstützen. Vielleicht hast du verschiedene Visionen, Herzensanliegen, wie du hier mit der Gemeinde zusammen Wiedenes erreichen kannst. Und dann lass nicht zu, dass es erstickt wird, dass es irgendwie niedergemacht wird von Kritik oder von Umständen oder sonst was, sondern erinnere dich an Gott und lass uns teilhaben und zusammen dafür beten. Und dann, glaube ich, können wir Großes erreichen als Gemeinde. Und damit möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Ich würde jetzt gerne beten und ich möchte einfach zum Schluss zwei Fragen stellen. Zum einen, wo kannst du dich in das Reich Gottes einbringen? Ja, wo kannst du auf diese Liste kommen? Und ich möchte, dass du ganz ehrlich bist und Gott einfach fragst, so, sind meine Umstände wirklich so, dass ich nicht mitarbeiten kann? Sind es vielleicht Ausreden? Ja, was ist wirklich dran? Gott, kannst du mir vielleicht neue Begeisterung schenken? Und ich rede jetzt nicht nur von Gemeinde, ja, ich könnte jetzt eine ellenlange Liste aufbringen hier, wo wir gerade wirklich Not haben in der Gemeinde. Mir geht es wirklich ums Reich Gottes. Wo kannst du dich einbringen mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat? Wo kannst du die richtigen Prioritäten setzen? Und ich wünsche mir, dass du dich ehrlich Gott fragst, wie es so aussieht, allen Umständen zum Trotz. Weil Gott kann um deine Umstände sich sorgen. Und die zweite Frage ist, wo hat Gott dir eine Vision gegeben? Beziehungsweise vielleicht hast du gar keine, dann frag ihn. Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Was ist dein Anliegen, dein Auftrag für mich? Aber wo du das hast, da möchte ich jetzt bitten, dass du das ganz neu einfach mal Gott hinhältst. Und vielleicht ist es gerade brandaktuell, ja, wie beim Roland, der wird wahrscheinlich nur noch darüber nachdenken, dem muss ich das nicht sagen. Vielleicht hast du was schon vor 10 Jahren, schon vor 20 Jahren, vielleicht vor 3 Jahren bekommen und du merkst, man, eigentlich bewegt sich da nicht viel. Dann bring das mal Gott und bitte ihm, dir ein ganz neues Feuer dafür zu geben und voranzugehen. Und ich hoffe, dass da auch einiges dabei ist, was die Gemeinde betrifft, weil das ist ja auch unser Reich Gottes hier, wo du Teil von bist. Aber ich will es nicht darauf limitieren. Okay, diese 2 Dinge. Frag dich, wo du dich einbringen kannst und ruf dir neue Erinnerungen, was Gott dir persönlich aufs Herz gelegt hat. Und sei ermutigt, wie Nehemiah und die Leute, das voll durchzuziehen. Dafür würde ich jetzt beten. Ich fände es cool, wenn wir aufstehen. Und dann könnt ihr ein bisschen klimpern, 1-2 Minuten, und dann in euer Lied einsteigen. Und nutzt die Zeit und begegnet deinem Gott. Vater, ich danke dir für das Buch Nehemiah. Ich danke dir für diese starke Ermutigung, die du uns gibst, wie du mit wenigen eine Stadt aufbaust, die nachher zu der Stadt wird, wo Jesus wirken wird, wo das Heil der ganzen Welt raus entstehen wird. Ich danke dir dafür, Jesus, dass es wirklich eine Ermutigung auch für uns heute ist, dass du nach wie vor deine Gemeinde baust, dass du immer wieder Leute berufst und ihnen Aufträge und Visionen aufs Herz schenkst. Und ich möchte dich wirklich bitten für uns als Gemeinde, dass du uns gerade in den nächsten Jahren, wo wir neue Schritte gehen möchten, dass du uns solche Menschen einfach schenkst in der Gemeinde, die sich einbringen, die Vision einbringen, die Herzensanliegen reinbringen und so die Gemeinde nach vorne bringen. Aber ich bitte dich auch um deinen Schutz, Jesus, für uns. Ich bitte dich, dass du uns bewahrst, dass wir nicht klein beigeben, wenn Widerstände kommen, sondern dass wir dann erst recht alles auf eine Karte setzen. Und ich bitte dich für meine Geschwister, heute für jeden Einzelnen, dass du uns zeigst, wo unser Platz ist in deinem Reich, wo du uns haben möchtest, wo du uns mit unseren Gaben gebrauchen möchtest. Und ich bitte dich, dass du das einfach heute Morgen zeigst und aussprichst. Und ich bitte dich, dass du auch wirklich Visionen schenkst, dass du Herzensanliegen schenkst und auch wieder neu ans Tageslicht bringst, die vielleicht schon lang verschüttet sind. Und dass wir eine Gemeinde werden, die begeistert von dir vorangeht und sich wirklich für dich investiert und für dein Reich, damit Wiedenest Segen erlebt. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Jesus. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.